Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kurzen Ecke, dem Podcast vom Hamburger Hockeyverband und der Quirin Privatpunk in Zusammenarbeit mit Run Forward Media. Und ich bin Ferdi und heute für euch da und das Ganze mache ich nicht alleine, denn Dennis Buchmann ist auch bei mir.
Hi Ferdi, ich freue mich auf die neue Folge.
Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, ohne den das Hockeyspielen zumindest in geregelter Form gar nicht möglich wäre.
Du hast vollkommen recht und es ist eine Wiederholungstäterin. Maja, Antia Frese ist heute schon zum zweiten Mal hier. Liebe Maja, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, du bist Hockeyschiedsrichterin, Nachwuchsschiedsrichter, Referentin im Hamburger Hockeyverband und wurdest jetzt für das Umpire Education Project mit über 30 Nationen ausgewählt. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Nominierung.
Dankeschön.
Worum geht es denn bei diesem Projekt?
Also das nennt sich U4N, das heißt quasi Umpires for Nations. Das ist eins von mehreren Projekten, was die Eurohockey, ehemals EHF, anbietet, wo wir einfach erstmal im Wesentlichen networken sollen, also uns mit anderen Nationen auseinandersetzen sollen, einfach uns über den Sport unterhalten, Freundschaften schließen, einfach Kollegen kennenlernen und wir sprechen ein bisschen über die Regeln, wir sprechen über, was das Hockey besonders macht, vielleicht auch, wo die Unterschiede sind, national, international oder zwischen einzelnen Nationen und einfach um gemeinsam ein bisschen Zeit zu verbringen und sich kennenzulernen.
Wenn du von U4 Nations sprichst, welche Nations, Nationen sind da denn inkludiert in das Programm?
Es werden immer unterschiedliche Nationen angefragt. Ich weiß, dass jetzt bei unserem Jahrgang, sage ich mal, vom U4N, da sind Teilnehmer aus Malta, Spanien, ich glaube Bulgarien ist dabei, zwei SchweizerInnen sind dabei, also relativ breit gefächert auch. Ich glaube, wir haben auch noch zwei aus Irland, einen aus der Irischen Republik und einer eben aus Nordirland. Also ein sehr breit gefächertes Spektrum auch.
Ist das denn generell ein neues Projekt oder war das nur für dich die Premiere?
Das war jetzt nur für mich die Premiere. Das Projekt gibt schon einige Jahre. Da waren auch schon vor mir sehr viele andere Deutsche, sage ich mal, auch dabei. Und das ist, sage ich mal, so ein gestaffeltes Projekt, wo man, sage ich mal, anfängt beim U4N und sich dann weiterempfehlen kann fürs U4E, also Umpires for Europe, und dann eben so weiterentwickeln kann in Richtung internationale Schiedsrichterwesen.
Was heißt weiterentwickeln kann? Gibt es dann am Ende auch eine kleine Prüfung, was man gelernt hat, dass man sich für U4 Europe qualifizieren kann? Wie sieht das da aus?
Also es gibt, dieses Programm besteht aus zwei Veranstaltungen. Das eine war jetzt über Ostern und das andere ist dann immer Ende August. Das ist ein Turnier der U16 und U18 Mannschaften, männlich und weiblich, der niederländischen Teams in Breda. Und da sind wir dann dazu aufgerufen, da uns zu präsentieren als Schiedsrichterin und einfach zu zeigen, was wir drauf haben, um uns dann quasi vom U4N zum U4E zu präsentieren und zu empfehlen. Und dann von da aus kann man sich dann auch noch für das sogenannte Umpire Development Program, das UDP, empfehlen, wo es dann eben noch immer diese weiteren Stufen hochgeht, sage ich mal.
Und das Ganze ist dann logischerweise auch auf Englisch. Ist das dann eine Umstellung für einen, wenn man hier immer nur auf deutscher Ebene pfeift und auch deutsch kommuniziert?
Ich würde schon sagen, dass es eine Umstellung ist, zumal es ja auch einfach ganz andere Vokabeln sind. Also ich denke mal, so Vokabeln wie, keine Ahnung, was esse ich gerne oder was entspricht meiner Kultur, das ist uns ja, glaube ich, auch allen aus dem Englischunterricht total geläufig. Wohingegen gewisse Sachen wie der Schusskreis oder was ist ein Schlenzer oder was sind die Schlenzregeln, was bedeutet der Abstand, ne, Penalty Corner, Penalty Stroke, das sind alles so, glaube ich, Begriffe, wo man sich im ersten Moment einfach mal umstellen muss oder auch einfach sowas wie Stockschlagen, Stockstellen, das sind einfach Vokabeln, die muss man dann auf die Schnelle auch drauf haben, wenn man dann im Internationalen, glaube ich, unterwegs ist.
Wie bist du denn zu dieser Ehre gekommen? Hat dich jemand vorgeschlagen? Hast du dich beworben? Wurdest du einfach ausgewählt?
Ich wurde vom Deutschen Hockeybund tatsächlich dazu, ich glaube, empfohlen ist, glaube ich, das gute Wort dafür. Da hatte mich der Peter von Reeth, der Vorstand des Deutschen Hockeybundes, hatte mir dann eine E-Mail geschrieben und hatte gesagt, sie würden mich gerne vorschlagen für das Projekt. Und dann durfte ich mich da quasi drauf bewerben über den DHB. Also ich habe meine Bewerbung mit allen möglichen Aspekten, habe ich dann an den DHB zurückgeschickt und der hat die Bewerbung dann eingereicht. Und dann hat es glücklicherweise funktioniert.
Muss man denn da irgendwelche bekannten Voraussetzungen erfüllen? Gibt es da eine bestimmte Lizenzstufe, die man erreichen muss? Oder ist das dann inkludiert in der Qualifikation, dass du überhaupt vorgeschlagen wurdest?
Also mir ist jetzt beim ersten Lehrgang auch aufgefallen, dass das Niveau, sage ich mal, sehr unterschiedlich ist. Einige Schiedsrichter haben schon das Final Four in deren Nation gepfiffen. Andere sind, sage ich mal, noch so wie ich eher am Anfang ihrer nationalen Karriere. Andere sind aber noch nicht mal mehr in der Erwachsenenligen wirklich auf hoher Stufe dabei zu pfeifen. Von daher, die Voraussetzungen sind tatsächlich eher, dass man sehr motiviert ist, engagiert ist, Zeit mitbringt und gewisse Englischkenntnisse auch hat und diese Motivation auch an den Tag legt, sich auch zu vernetzen und weiter zu pfeifen.
Heißt, vom Niveau, das man bisher gepfiffen hat, das spielt keine Rolle. Es geht lediglich um die Motivation und das dabei sein, das Bewerben.
Der Stand einfach des aktuellen Niveaus, was man selber pfeift, ist einfach total unterschiedlich. Wir haben zum Beispiel einer Kollege, auch aus meiner Mentorgruppe, der kommt aus Malta und er sagte, die haben auf Malta genau einen Kunstrasenplatz. Er meinte auch, es sind 30 Kilometer von einem Ende von Malta zum anderen und von daher, da gibt es einfach nicht so viel Hockey, da gibt es auch wahrscheinlich nicht das Niveau und, sag ich mal, die Menge an Hockey, die es hier in Deutschland zum Beispiel gibt. Das heißt, da ist das Niveau ja auch einfach total anders und deswegen ist es für das U4N auch total wichtig, dass man sich erstmal networkt, mal kennenlernt und auch einfach mal zu fragen, hey, sag mal, wie ist das in deinem Land eigentlich? Wie machst du das? Wie bewertest du das? Und ich habe das und das bei Olympia gesehen, wie macht ihr das in eurer Nation? Und ich glaube, da geht es ganz, ganz viel um diesen Austausch und diesen Austausch auch anzuregen. Das wurde auch so ganz explizit so thematisiert.
Du hast jetzt die Mentorengruppe angesprochen. Wie groß waren die?
Meine Mentorengruppe besteht aus 6 Leuten, also 6, sag ich mal, Nachwuchsschiedsrichtern und einem Mentor.
Und dann hattest du einen Kollegen aus Malta mit dabei, wer war noch drin?
Wir haben noch einen aus Spanien, einen aus der Schweiz, eine aus Bulgarien und einen aus Irland.
Und wie war da so untereinander das Verständnis vom Hockey an sich? Hat man schon gemerkt, okay, der in Malta tut sich schwerer, gerade auch mit schnellen Spielszenen und die anderen, die auch Hockey in der Breite ein besseres Fundament haben, sind da schon auf einem ähnlichen Level wie ich aus Deutschland zum Beispiel?
Das kann ich jetzt so nicht ganz beurteilen, zumal ich die ja natürlich nicht in Action gesehen habe. Wir haben auch sehr viel, sage ich mal, Videos gesehen, Videos diskutiert und auch dann, als wir dann die Praxis beobachtet haben von den Schiedsrichtern, auch da haben wir viel beobachtet und da würde ich jetzt nicht sagen, man konnte schneller oder langsamer besser beurteilen, aber ich konnte schon allein dessen, dass er gesagt hat, die haben nur einen Kunstrasen und einfach darüber, wie man darüber gesprochen hat und auch wie wir dann darüber gesprochen haben, wie geht man denn eigentlich in so einen Pre-Match-Talk rein, ne? Also was bespreche ich vor dem Gespräch, wo ich sagen musste, für mich war es am Anfang ganz klar, ich bespreche Stellungsspiel, aber ich bespreche auch, wie geht's mir eigentlich heute vor dem Spiel, worauf achte ich persönlich, um mich da mit meinem Kollegen auf einen Nenner zu bringen. Das waren einfach Aspekte, haben andere Kollegen, jetzt nicht zwingend nur der aus Malta, sondern haben andere Kollegen generell einfach gar nicht so bedacht. Ich glaube, da wird einfach in Deutschland viel Wert drauf gelegt, zumindest in meiner Ausbildung wurde viel Wert drauf gelegt. Was bespreche ich vor dem Spiel? Worauf muss ich achten? Was sind so die Grundbausteine meines Pre-Match-Talks? Was, glaube ich, vielleicht in anderen Nationen einfach gar nicht so gängig ist.
Also ich finde es ja spannend. Also Klarheit in der Kommunikation, ich glaube, das macht es dann hoffentlich den Spielern auch einfacher, deine Entscheidungen nachzuvollziehen, wenn du vorher schon mal so einen groben Rahmen irgendwie skizziert hast. Aber Malta lässt mich nicht los. Also wenn es da nur einen Platz gibt und der Schiedsrichterkollege muss ja irgendwie Erfahrung sammeln, hatte er die Chance oder auch die Möglichkeit, das in befreundeten Nachbarverbänden zu machen?
Ich denke mal, das ist auf jeden Fall sein Plan. Also er hatte auch angefragt, wie das sein könnte, ob man irgendwann mal einen Austausch generiert, dass er vielleicht mal in ein anderes Land kommt. Ich glaube, für ihn war jetzt Spanien vielleicht ein bisschen näher dran, auch, sag ich mal, von der Reisezeit, dass er auch mal gefragt hatte, hey, vielleicht kann ich ja mal nach Spanien kommen und mir bei euch noch ein paar Spiele angucken, mit euch nochmal lernen und das mit euch gemeinsam irgendwie, ne, nochmal ein Spiel gestalten oder nochmal besprechen. Aber ansonsten versucht er sein Bestes, auch die Nachwuchsschiedsrichter dort, sage ich mal, heranzuziehen und das Beste draus zu machen aus einem Hockeyplatz.
Und da sieht man einfach, wie wichtig das Thema Vernetzung dann auch ist.
Absolut.
Kurze Ecke, kurze Fragen.
Was pfeifst du denn lieber, Halle oder Feld?
Feld.
Jugend oder Erwachsene?
Erwachsene.
Hart umkämpftes 3-4 oder ein schlichtes 1-0?
3-4.
Und warum?
Die Stimmung ist einfach besser, wenn mehr Tore fallen, würde ich sagen. und da ist dann auch ein bisschen mehr Feuer drin, habe ich das Gefühl.
Kurze Ecke, kurze Fragen.
Das ganze Projekt wird von Eurohockey gestaltet und auch die dazugehörigen Workshops. Gib uns doch mal einen kleinen Einblick, Maja. Welche Workshops sind geplant? Online, Präsenz? Wie kann man sich das vorstellen?
Also wenn ich jetzt mal chronologisch beginnen darf.
Gern.
Der erste Workshop fand jetzt über Ostern statt. Für mich quasi ein Heimspiel beim Club an der Alster, wo ja auch die Damen in ihrer Champions Trophy gespielt haben, glaube ich. Bei den Alster Damen fand ja dieses Turnier statt und da sind wir quasi angegliedert gewesen. Wir haben einen Workshop gemacht, rein auf Theoriebasis. Also wir haben da natürlich dann noch nicht gepfiffen, das ist für uns ja noch ein Stück zu weit. Aber da ging es im Wesentlichen um Seminarinhalte wie, wie bewerte ich einen Schlenzball, wie vergebe ich Karten, was sind gewisse Grundaspekte des Pfeifens. Und dann haben wir uns tatsächlich an dem Ostersamstag auch da noch zwei Spiele angeguckt und ganz genau analysiert. Und den Schiedsrichterinnen, die da auf dem Platz waren, durften wir dann auch noch Feedback geben anhand unserer Analyse. Da durfte, also ich glaube, mein Kollege und ich, wir durften uns dann das Stellungsspiel der beiden Schiedsrichterinnen anschauen und da nochmal ganz fundiert Feedback geben. Und auch während des Spiels haben wir sehr detailliert darauf geachtet. Und genau, und dann gibt's einfach ganz viel Networking, viel miteinander sprechen und natürlich das ein oder andere Bierchen dann auch am Abend, um einfach nochmal sich besser kennenzulernen. Und genau, und jetzt haben wir während des ganzen Wochenendes, wurden wir dann auch aufgeteilt in so Mentor-Menti-Gruppen. Ich habe jetzt also 5 andere Kollegen, die mit mir in einer Mentor-Gruppe sind und unser Mentor veranlasst alle 2-3 Wochen mit uns nochmal ein Online-Gespräch. Wir erstellen jetzt alle so ein Personal Development Program, wo wir quasi einfach nochmal angeben sollen, was wir können und also was unsere Stärken sind und aber auch, wo wir uns noch entwickeln möchten und was für genaue Aspekte wir da noch machen möchten. Also das läuft kontinuierlich jetzt weiter.
Wie sieht denn das bei deinem Plan aus? Was sind deiner Meinung nach deine Stärken, deine Schwächen? An welchen Punkten möchtest du jetzt noch in der laufenden Saison arbeiten?
Also ich würde schon sagen, dass grundsätzlich eine Stärke von mir ist, dass ich sehr kommunikativ bin und viel auch ins Gespräch gehe. Und ich glaube, ich habe ein relativ akzeptables Feingefühl dafür, wie die Stimmung auf dem Platz gerade ist. Also ob das gerade gewisse Reklamationen aus der Emotionalität herkommen oder ob das einfach gerade, ne, aus welchen Gründen man genervt ist. Und ich glaube, dafür habe ich ein ganz gutes Feingefühl. Und ich glaube, eine Sache, die ich auf jeden Fall noch verbessern kann, ist einfach mein Stellungsspiel, mich da nochmal verbessert, optimiert hinzustellen, zu gucken, aus welcher Perspektive sehe ich noch was besser. Ich habe schon das Gefühl, ich habe da jetzt auch viel anhand des Briefings, was jetzt neu ist im DHB, viel noch mitgenommen für mich. Aber ich glaube, da muss ich einfach noch ein bisschen routinierter reinkommen. Und ein Kritikpunkt, den ich auch sehr gerne annehme, ist einfach, sage ich mal, mit der Pfeife noch ein bisschen zu sprechen. Ne? Also ein lauter Pfiff, ein leiser Pfiff. Ne? Wenn es ein kurzer Fuß ist, nur ein kurzes Düt. Und wenn es eine Ecke ist, dann auch wirklich die Emotionen damit reinzunehmen. Das habe ich jetzt 1-2 Mal als Feedback bekommen. Finde ich sehr, sehr hilfreiches Feedback und nehme ich dann auch gerne an. Und mit Sicherheit gibt es dann noch 2-3 andere Dinge, die mir jetzt vielleicht gerade so spontan nicht einfallen.
Wer war denn dein Mentor und wie wurde der dir zugeteilt?
Mein Mentor ist Gregory, der kommt aus Frankreich und wir wurden alle, ich glaube, relativ zufällig zugeteilt. Es war nur wichtig, dass keine 2 Personen aus einer Nation in einer Mentorgruppe sind, sodass sich das möglichst gut auch mischt und man nicht in seiner eigenen Nation so klüngelt, sag ich mal. Deswegen, ja, also die Mentoren, das sind alles erfahrene Schiedsrichter, teilweise auch Olympiaschiedsrichter, teilweise WM, auf jeden Fall sehr erfahren und wirklich sehr, sehr gut, die da sich dann irgendwann vom aktiven Schiedsrichterwesen international zumindest zurückgezogen haben, die sich jetzt, sage ich mal, als sogenannte Umpires Manager, also UMs, noch europaweit bewegen und versuchen, den Nachwuchs auszubilden. Und darüber können sie sich eben auch für diese U4N-Geschichten und U4I bewerben als Mentoren und sind dann uns eben da auch zur Stelle und arbeiten ganz eng mit uns zusammen.
Hattest du dennoch Kontakt auch zu den anderen Mentoren?
Genau, auf jeden Fall. Wir hatten auch, als wir in diesem großen Konferenzraum saßen, viel Kontakt, es wurde auch viel gemischt innerhalb der Mentorgruppen. Ich finde es auch total schön, eigentlich die anderen Mentoren auch nochmal kennenzulernen. Immerhin sind es ja trotzdem auch Menschen, von denen wir lernen können. Also nur weil jemand nicht mein Mentor ist, heißt es ja nicht, dass ich von der Person nicht lernen kann. Und ich habe mich sehr gut auch mit der anderen Mentorin verstanden. Ich konnte viel von ihr profitieren, weil ich glaube, dass sie viel auch von der Art her so macht, wie ich es auch gerne irgendwann machen würde. Also da, glaube ich, schaue ich auch ein Stück weit zu ihr hoch. Und dementsprechend hatte man schon irgendwie zu jedem auch Kontakt, aber ich glaube, diesen engen Kontakt mit dieser persönlichen Entwicklung und wie kann ich besser an mir arbeiten, und mein Mentor hat mir jetzt auch angeboten, dass wir nochmal Videoanalysen machen. Sowas passiert dann eben innerhalb meiner Mentorgruppe.
Wie sah das bei den Mentoren aus? Wo kamen die alle her aus der Welt? Gab es da auch jemanden mit so einer skurrilen Geschichte wie dem Teilnehmer aus Malta, dass der ganz klein angefangen hat und sich hochgearbeitet hat?
Das fürchte ich nicht. Also es gab einige MentorInnen aus den Niederlanden, dann eine aus England, aus Frankreich, dann aus Belgien, einer, glaube ich, auch aus Ungarn, aber also schon relativ europaweit gemischt, aber ich würde schon sagen, auch von den, sag ich mal, großen Hockey-Nationen auf jeden Fall vertreten.
Ja, die internationalen Gäste müssen auch irgendwo untergebracht werden. Und das Thema Networking steht ja auch sehr stark im Vordergrund. Wie macht ihr das in der Praxis? Gibt es irgendwie ein Hostel, ein Hotel, wo alle gemeinsam untergebracht sind, oder Gastfamilien?
Genau, wir waren jetzt für das Wochenende einfach in einem Hotel untergebracht. Wir hatten zwei große Konferenzräume, in denen man dann diese Workshops zu spezifischen Themen nochmal besprechen konnte. Und wo es dann natürlich auch irgendwie die Möglichkeit gab, abends nochmal gemeinsam zu sitzen und was zu trinken und zu sprechen und zu networken. Man hatte natürlich aber trotzdem auch in den, sag ich mal, tagsüber in den Pausen die Zeit, irgendwo sich alleine aufzuhalten oder irgendwo hinzugehen. Und auch gerade abends war die Möglichkeit auch nochmal da, sich nochmal aus der Hotelnähe herauszubewegen und sich da entweder noch was zu essen zu holen oder was auch immer man gerade haben wollte.
Und wie viel der Zeit wart ihr auf dem Platz?
Auf dem Platz tatsächlich ja gar nicht, aber wir waren für zwei Spiele neben dem Platz und haben uns das angeschaut. Das eine haben wir ganz gezielt analysiert, das andere, was ein bisschen spannender, glaube ich, war als Spiel, haben wir uns dann einfach so, sag ich mal, aus Freude zum Sport angeschaut.
Die Mischung soll ja passen.
Genau.
Es war mit Sicherheit ein intensives Wochenende, aber gibt es vielleicht so ein, zwei Punkte, wo du sagst, das sind Quick Wins, die du da direkt mitgenommen hast?
Ich habe tatsächlich direkt nach dem Wochenende gemerkt, wie sich die Bewertung gewisser Fouls für mich verändert hat, wie ich Schlenzbälle besser bewerten kann, wie ich gewisse körperliche Fouls besser unterscheiden kann. Das war, auch wenn ich es unmittelbar nach dem Wochenende gar nicht so bemerkt hatte, war es die Woche drauf absolut klar im Kopf, fand ich total faszinierend. Und tatsächlich ein Quick Win, auch wenn das vielleicht jetzt für die Umsetzung am Platz nicht so relevant ist, ist dieses Networking. Ich würde wirklich sagen, ich habe da echt, echt tolle Leute kennengelernt, wo ich mich auch schon freue, die dann später in Breda wiederzusehen.
Hey! Neues vom Hamburger Hockeyverband.
Liebe Hockeyfreunde, auch dieses Jahr finden wieder die Hamburger Hockey Days statt, dem kostenlosen Hockeyschnupper-Event. Am 18. und 19. Juli können Kinder und Jugendliche auf der Anlage des SC Viktoria jeweils von 10.30 Uhr bis 14 Uhr Hockey ausprobieren. Neben einfachen Übungen und freiem Spiel wird der Teamgeist bei verschiedenen Herausforderungen gestärkt. Wir freuen uns auf viele Teilnehmer. Mehr Infos zu den Hamburger Hockey Days findet ihr auf unserer Webseite www.hamburghockey.de.
Wie sieht's denn mit der Regelkunde aus? Werden die Regeln europaweit ähnlich interpretiert oder gibt's da deutlichere Unterschiede?
Ich denke, sie werden schon ähnlich interpretiert. Also der DHB legt ja auch Wert darauf, dass wir viel unsere Regeln auch dem internationalen angleichen. Letztendlich würde ich schon sagen, dass es vielleicht in gewisser Art und Weise, da international die Technik und die Qualität auch ein bisschen höher ist, dass da wahrscheinlich auch einfach mehr laufen gelassen wird, mehr auf Vorteil gesetzt wird und dass da eben von den Top-Schiedsrichtern, von denen wir natürlich jetzt noch ein Stück entfernt sind, dass von denen dann auch dieses Fingerspitzengefühl einfach mehr erwartet wird.
Und ich glaube, da hilft einem einfach die Erfahrung auch im Zeitverlauf, einfach genau, die Situation einzuschätzen, mal ein bisschen mehr laufen zu lassen.
Genau.
Klasse. Wann und wo ist denn der nächste Workshop?
Der nächste Workshop ist jetzt Ende August in Breda. Da geht es eben, wie schon vorhin erwähnt, um diese U16, U18 Turniere, wo wir dann uns auch zeigen dürfen und da verschiedene Spiele leiten und von verschiedenen Mentoren beobachtet und ja, unterstützt werden.
Ist das der einzige Weg, irgendwann internationaler Hockeyschiedsrichter oder Schiedsrichterin zu sein, oder gibt es auch noch andere Wege für junge Nachwuchstalente, die sagen, hat jetzt nicht geklappt, vielleicht mit einer Bewerbung bei U4 Nations, gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Mit Sicherheit kann man sich auch noch irgendwie anders empfehlen. So wie ich das jetzt verstanden habe, läuft es schon zum großen Teil über den Deutschen Hockeybund, dass man sich da empfehlen kann. Wenn man natürlich irgendwie, sage ich mal, im Ausland auch viel aktiv ist, kann man sich möglicherweise da auch bewerben oder zeigen. Ich würde es auf jeden Fall als Deutsche immer empfehlen, den Weg über den Deutschen Hockeybund zu gehen. Die sind da auch wirklich sehr hilfsbereit und sehr unterstützend.
Hast du ja auch früh gemacht, pfeifst mittlerweile sehr routiniert die Bundesliga der Damen. Kannst du dir denn auch vorstellen, irgendwann mal die Herren zu pfeifen?
Ja, also warum nicht? Also ist ja schon auch vielleicht eine andere Art und Weise zu pfeifen. Ich glaube, die Schlenzbälle kommen einfach, sage ich mal, weiter. Und das hat für mich einfach so, sage ich mal, vom Stellungsspiel schon einen gewissen Unterschied zwischen Damen und Herren. Vom Ding her, warum nicht? Ich muss auch sagen, ich genieße den Damensport auch sehr, aber ich würde es jetzt nicht kategorisch ausschließen.
Gibt es denn einen Grund, wieso du bisher nur Damen gepfiffen hast? Gibt es da noch eine weitere Lizenz, die man erreichen muss? Oder wird es einfach vom Verband zugeteilt, auf was man sich vielleicht auch irgendwo eingetragen hat? Erstmal nur Damen. Wie sieht da die Vorgehensweise aus?
Also man wird, wenn man in die Bundesliga hochgestuft wird, kommt man als erstes in die zweite Liga Damen und kann sich dann durch gute Leistung oder durch eben eine gute Routine auch empfehlen für die erste Bundesliga der Damen. Und von da aus aber auch dann wieder quasi weiterempfehlen in die zweite Bundesliga der Herren und dann in die erste Bundesliga der Herren.
Wie sind eigentlich so die Begleitungen im laufenden Betrieb außerhalb des Projektes gerade? Wenn du jetzt in der Bundesliga bei den Damen pfeifst, gibt es sicherlich Feedbackgespräche. Hast du da auch irgendwo Mentor, Mentorin an deiner Seite?
Du meinst im DHB?
Ja, DHB.
Genau, wir haben auch in der Bundesliga haben wir die Möglichkeit, uns natürlich an jeden aus dem SAA zu wenden. Ich habe jetzt Michelle Meister, die ja auch schon bei Olympia war, als meine Patin zugewiesen bekommen oder mir ausgesucht, würde ich mal auch so sagen. Und mit ihr kann ich dann auch diverse Fragen besprechen, auch Regelauslegungen, auch wenn ich mir mit mir selber nicht sicher war, dann nimmt sie sich auch immer tatsächlich sehr lieb die Zeit und kümmert sich um all meine Wehwehchen, um meine Fragen und Probleme.
Der erste Workshop liegt jetzt hinter dir, intensive Zeit. Der nächste Präsenzworkshop, der ist dann in Breda im August. Aber was macht ihr denn zwischenzeitlich im Mentorenprogramm?
Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo jeder, wann auch immer er oder sie Zeit hat, einfach ein Video reinschicken kann, zu dem man Fragen hat, wo man das vielleicht nochmal analysiert, wo hätte ich besser stehen können, was hätte ich besser machen können. Da kann dann quasi jeder von uns Mentees einmal seinen Senf dazugeben und unser Mentor antwortet dann, er sagte 24 Stunden, vielleicht auch 36 Stunden später mit der im Idealfall richtigen Lösung. Und ansonsten ist das eigentlich auch so ein bisschen auf uns zugeschnitten. Also wenn ich sage, ich gebe mir total viel Mühe, ich hänge mich da rein, ich in Anführungsstrichen beantrage diese One-on-One-Sessions, dann bekomme ich das auch. Also er hat uns ganz deutlich gesagt, das ist komplett bei euch, wenn ihr das nutzen wollt, nutzt es, dann bin ich da, dann pushe ich euch, dann gebe ich euch alles, was ich euch geben kann. Wenn ihr das nicht nutzen wollt, ist das auch in Ordnung, es ist euer Schiedsrichter-Dasein, es ist eure Entwicklung.
Time out. Finanzwissen.
Heute geht es um den Wertschwankungsausgleich oder auf gut Neudeutsch Rebalancing. Jeder, der für sich das richtige Verhältnis von Aktien und Anlagen gefunden hat, steht vor der Herausforderung, dass sich dieses Verhältnis im Zeitverlauf durch Marktgewinnung verändert. In den letzten Jahren sind Aktien gestiegen und damit nicht nur das Vermögen, sondern auch das Risiko. Wer zum Start beispielsweise 50.000 Euro in Aktien, 50.000 Euro in Anleihen hatte, jetzt vielleicht 60.000 Euro in Aktien, immer noch 50.000 Euro in Anleihen, sollte für 5.000 Euro Aktien verkaufen und Anleihen umschichten. Dann hat er wieder das gewünschte Chance-Risikoprofil. Das Ganze sollte man mindestens einmal im Jahr machen. Es funktioniert auch umgekehrt, schützt vor Emotionen und lässt einen kaufmännisch klug handeln.
Ja, du bist ja tagtäglich damit beschäftigt, die Regeln des Hockeyverbands umzusetzen. Wie ist denn da der Austausch? Kannst du auch Anregungen geben, wie man Regeln interpretiert, was gut ist, was weniger gut ist?
Ist schwierig, glaube ich, zumal die Regeln ja doch relativ gut beschrieben sind. Wir haben einen sehr regen Austausch mit verschiedenen Kollegen, wo wir uns verschiedene Videos anschauen und die dann einmal diskutieren. So richtig Einfluss darauf, wie etwas, sag ich mal, bewertet wird oder wie, ob sich die Regeln ändern, da habe ich wenig Einfluss drauf. Und ich bin auch ehrlich, da bin ich ganz froh, dass wir da andere Leute haben, die auch mehr Erfahrung in dem Sport haben als ich, die das, glaube ich, auch ein bisschen besser dann beurteilen können.
Aber es gibt doch bestimmt eine Regel, die du gern verändern würdest.
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube sogar gar nicht. Ich glaube, ich finde die Regeln so gut, wie sie sind. Wahrscheinlich fällt mir jetzt heute Abend auf dem Weg nach Hause wieder irgendeine Regel ein, aber aktuell eigentlich bin ich sehr zufrieden mit den Regeln, wie sie sind, und ich halte sie alle für größtenteils sinnvoll.
Das klingt doch schon mal gut. Und wenn es dir noch einfällt, wir sehen uns bestimmt noch ein drittes Mal.
Hoffentlich.
Dann würde ich noch ganz gerne wissen, weil ich ja selber Hockey spiele, wie siehst du generell denn die Schiedsrichtersituation auch in der Breite hier beim Hamburger Hockeyverband?
Ja, ich würde da ganz direkt sagen, wir könnten gerne mehr sein. Wir haben sehr, sehr tolle, sehr nette Kollegen dabei. Ich finde, wir haben eine sehr gute Stimmung auch auf den Schiedsrichterabenden, auf denen ich auch einfach gerne dann nochmal einen Abend wirklich verbringe. Wir haben leider nicht ganz so viele Schiedsrichter, wie wir haben könnten, um, glaube ich, noch eine breitere Masse aufzustellen. Aber ich denke, wir machen aktuell ganz akzeptable Jugendarbeit. Wir kriegen einige echt Top-Leute jetzt aus der Jugend noch dazu, die sich jetzt wirklich auch motivieren und engagieren, und freuen uns dann natürlich aber immer über jeden, der zusätzlich noch dazukommen möchte.
Wie läuft das ab? Habe ich dann einen Ansprechpartner im Verein, der für das Schiedsrichterwesen zuständig ist, und den muss ich dann ansprechen? Komme ich direkt auf den Hamburger Hockeyverband zu? Wie läuft das ab, wenn ich jetzt Lust hätte zu pfeifen?
Wenn du pfeifen möchtest, freuen wir uns erstmal überhaupt total doll. Du kannst dich entweder an deinen Schiedsrichterobmann oder deine Schiedsrichterobfrau im Verein wenden, die dich dann an uns weiterleiten kann. Wir bieten auch immer mal wieder Q-Lizenz-Lehrgänge an. Da kannst du dich dann auch anmelden über deinen Verein, oder aber du sprichst uns direkt an. Malte und mich zum Beispiel als Jugendreferenten kannst du direkt ansprechen oder uns über unsere Instagram-Seite kontaktieren, und dann finden wir auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie du deine Motivation zum Pfeifen auch umsetzen kannst.
Wie heißt die Insta-Seite?
HHV Schiedsrichter.
Du hast schon so viel als Schiedsrichterin trotz des jungen Alters erlebt, hast das große Ziel hier auch im Podcast genannt, wurde mir gesagt, Olympische Spiele würdest du gerne mal als Schiedsrichterin miterleben. Was ist denn da so für dich das Ziel oder der nächste Schritt zu diesem ganz großen Ziel, den du jetzt machen möchtest?
Ich glaube, das nächste Ziel ist erstmal ganz, ganz klein. Erstmal da bei diesem U4N performen und schauen, wie weit es für mich geht. Ich glaube, Olympia ist ein sehr, sehr großer Traum für viele. Und mir ist auch sehr bewusst, dass den nicht jeder erreichen kann, aber ich denke mal das. Vielleicht irgendwann in den nächsten Jahren nochmal ein deutsches Final Four wäre auch natürlich ein tolles Ziel. Aber ich glaube, da ist entscheidend auch dabei, den Spaß am Sport nicht zu verlieren und immer dabei zu bleiben und es einfach auch zu genießen, weil ich glaube, das merkt man selber und das merken die Spieler auf dem Platz auch, wenn man einfach Spaß an der Sache hat.
Spielst du eigentlich noch selber Hockey?
Nicht so oft, wie ich gerne würde, aber ja.
Hast du denn da auch mal Momente, wo du auf dem Platz stehst, der Schiedsrichter, die Schiedsrichterin macht eine Entscheidung, die nicht ganz so richtig ausschaut für dich, und wo du dich dann ärgerst, oder kannst du es dann doch eher verstehen, das ist verdammt schwierig, da bleibe ich jetzt ruhig?
Ich bin, glaube ich, tatsächlich wirklich eigentlich jemand, der sehr ruhig ist und dann entweder versucht einfach nochmal ganz, ganz ehrlich und ruhig nachzufragen, hey, was hast du da eigentlich gesehen? Kannst du mir das erklären? Weil ich glaube, jeder sieht es irgendwie anders, kann ja auch sein, dass ich es falsch gesehen habe, das will ich ja auch gar nicht ausschließen. Als Spielerin bin ich ja doch immer in meiner eigenen Vereinsbrille. Ich hoffe auch, dass mich niemand so erlebt, dass ich sehr kritisch bin. Eigentlich versuche ich da auch die Perspektive des Schiedsrichters auch wieder einzunehmen.
Heißt dementsprechend wahrscheinlich auch bei deiner Art und Weise zu pfeifen, bist du eher kommunikativ unterwegs und versuchst das Gespräch zu suchen, anstatt früh die Karte zu ziehen.
Ich versuche es zumindest.
Sehr gut, dann wünschen wir dir bei diesem Vorhaben und dieser Linie weiterhin viel Erfolg. Viel Erfolg bei den nächsten Schritten bei U4 Nations. Vielen Dank für deine Zeit, es hat sehr viel Spaß gemacht. Auch danke dir, Dennis, schön, dass du mit dabei warst.
Danke, Ferdi, klasse, dass du dabei warst, und auf jeden Fall, Maja, bist herzlich eingeladen zu einer dritten Runde.
Ja, danke euch, war schön.